Ihr Lieben, es sind schon seltsame Zeiten, gell? Aber es ist schön, dass wir uns trotzdem um sein Wort versammeln dürfen und es austeilen. Ich muss euch sagen, ich habe lange mit mir gerungen. Petko kann da sehr hartnäckig sein, ob ich zusage, weil ich mich eigentlich vom Predigtdienst schon verabschiedet habe. Da oben ist nicht mehr alles in Ordnung bei mir, ist halt so. Und deswegen habe ich auch euch keine Predigt mitgebracht, sondern Erfahrungen. Erfahrungen mit dem dreieinigen Gott, Schöpfer und Erlöser. Der Psalm 91 ist überschrieben mit den Worten: Unter Gottes Schutz. Lesen wir gemeinsam in den Versen 1 und 2 und 11 und 12. Aber ihr kennt es ja auswendig. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und der andere Text: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ich liebe diese Texte. Es ist schlicht und einfach unmöglich, dass ein Mensch, der dem Evangelium glaubt, der Gottes Angebot zur Versöhnung angenommen hat und der Gott ernst nimmt, dass dieser Mensch keine Erfahrungen mit Gott macht. Ich sag's nochmal, das ist unmöglich. Leider sind wir meist so abgelenkt und mit vielen anderen Dingen beschäftigt, dass wir das Eingreifen Gottes oft gar nicht wahrnehmen. Vieles nehmen wir auch als selbstverständlich hin. Allein, dass ihr heute am Sabbat hier seid, ihr Lieben, dass ihr Freude habt an seinem Wort, das ist ein großes Wunder. Der Widersacher tut alles, um gerade das zu verhindern. Und nach unseren Eingangstexten tut der Himmel alles, damit der Widersacher keinen Erfolg bei uns hat. Das ist eigentlich das Wesentliche, was ich mitzuteilen habe. Jetzt könnten wir heimgehen, ne? Aber so schnell lasse ich heute nicht heimgehen. Erfahrungen mit Gott. Die eine oder andere habe ich vielleicht hier vor etlicher Zeit schon erzählt. Bei einigen Erfahrungen waren Menschen zugegen, die auch hier sitzen. Freue ich mich sehr drüber. Und ich erzähle sie euch, weil es mich immer bewegt, wie sich die Schrift an uns selber erfüllt. Und wie toll das ist. Seit ungefähr 40 Jahren war ich mit gewissen Unterbrechungen sehr viel im Auto unterwegs. Ich hatte mir längst angewöhnt, beim Auftreten der ersten Symptome von Müdigkeit, alle Autofahrer wissen, wovon ich spreche, die zu dem bekannten Sekundenschlaf führen können, einen Parkplatz anzufahren. Und 10, 20 Minuten und dann bin ich wieder voll da. Weiß ich, ist Erfahrung. Dies funktionierte eigentlich immer bis auf dies eine Mal. Ich war auf der A8, München-Salzburg, unterwegs und es passierte wieder. Ich kämpfte und kämpfte und kämpfte. Und die bekannten Hilfsmittel, Fenster auf und singen und machen und tun, boah, sie waren im Einsatz, aber halfen mir nicht. Dann wollte ich die Rosenheimer Ausfahrt rausfahren. Ich weiß, da kann man dann oben Straßen überqueren und wunderbar parken. Ich sehe die Ausfahrt, setze den Blinker und... Ihr Lieben, ich bin diese Ausfahrt schon so oft gefahren. Doch da, wo ich dann langsam ausrollte, war ich noch nie. Mein Fahrzeug rollte in eine Parkbucht vor einer Raststätte. Schlagartig war ich hellwach. Wo war ich?
Wie kam ich hierher?
Ich fuhr vermeintlich die Ausfahrt Rosenheim raus, befand mich aber in der Raststätte Samerberg. 4 Kilometer weiter. Mein Auto fuhr mit einem tief schlafenden Fahrer 4 Kilometer auf einer der am stärksten befahrenen Autobahnen Europas. Noch einmal der Eingangstext. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Halleluja. Liebe Geschwister, ich habe keine und ich will auch keine andere, was weiß ich, was für logische Erklärung für diesen geschilderten Vorgang. Für mich weiß ich definitiv und unumstößlich, ein Engel steuerte mein Auto. Er brachte mich sicher zu einem Parkplatz. Erfahrungen mit Gott. Eine weitere Erfahrung mit dem Auto. Da gibt es viel, aber... Ich stand in München an der Ampel, neben mir ein Linienbus. Da, wo ich wohne, raus, rechts rum. Mit dem PKW bist du in der Regel schneller als der Bus. Also heute haben sie das entschärft, heute gibt es nur noch eine Abbiegespur, damals waren es 2. Der Bus fuhr langsam an, ich fuhr schneller an und plötzlich stand mein Auto. Und auf meiner Motorhaube lehnte oder lag eine Frau. Ich erschrak fürchterlich, ich sah die weit aufgerissenen Augen dieser älteren Dame. Warnblinkanlage am Gang raus, aussteigen, das war eine fließende Bewegung, wieso ich so schnell war, weiß ich nicht. Es zeigte sich, dass sie zwar leichte Prellungen an den Beinen hatte, sonst aber nicht schwerer verletzt war. Der Busfahrer sagte, für die Frau war die Ampel rot. Trotzdem, ihr könnt euch vorstellen, ich war fix und fuchsig, fix und fertig. Am Abend rief sie mich an und dankte mir für meine schnelle Reaktion. Sie dachte schon, sie fliegt jetzt gleich durch die Luft. Schnelle Reaktion? Hä? Ich hatte sie weder gesehen, noch war ich bremsbereit. Mein Fuß war auf dem Gas. Ich wollte ja rum. Wer hat gebremst? Oder vielleicht auch, wer gab mir diese Reaktionsschnelligkeit? Ich lobe und preise Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Halleluja. Erfahrungen mit Gott. Jetzt müsst ihr aufpassen, das ist irre. Nummer 3. Du kennst die Geschichte, glaube ich, auch. Ich hatte einen Traum, einen Tag nach einer schweren Darmoperation in der Klinik. Ich war sehr, sehr schwach. Ich weiß nicht, wo ich war, vielleicht in den Wäldern Kanadas oder sonst wo auf der Welt. Ich war anscheinend der einzige Mensch weit und breit. Und ich muss wahnsinnig glücklich gewesen sein. Traum. Bei einem meiner Streifzüge durch den Wald hörte ich so ein klägliches Fieben und entdeckte beim Nachschauen einen kleinen Braunbären, der unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt war. Als ich ihn mit großer Mühe befreit hatte, bemerkte ich, dass er nicht laufen konnte. Seine beiden vorderen Beine waren gebrochen. Ich suchte passende Äste, schiente beide Beine, nahm ihn auf die Schulter, trug ihn zu meiner Hütte und pflegte ihn gesund. Wir wurden zu richtigen Freunden. Nach einiger Zeit auf einem unserer Streifzüge durch die Wälder geriet der jetzt gar nicht mehr so kleine Bär in eine Felsspalte und ein schwerer Stein fiel auf seine Pfote. Die sah ziemlich zermatscht aus. Ich war sehr besorgt und sagte zu ihm, boah, da hilft wohl nur eine Amputation, sonst musst du sterben. Ich nahm etwas zum Abbinden und wollte gerade mein Messer an einem Stein schärfen. Da sah ich, wie sich die völlig zerquetschte Pfote wieder in eine normale Form zurückverwandelte.
Erst war ich total sprachlos. Dann nahm ich seine Pfote in die Hand, drückte sie ganz vorsichtig. Sie war völlig gesund. Total überwältigt rief ich, wie ist das denn möglich? Wie gesagt, im Traum. Da sagte der Bär, bei Gott sind alle Dinge möglich. Immer noch etwas verwirrt, sagte ich, ja, das stimmt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich im Traum verwundert war, dass mein Bär plötzlich reden konnte. Ich weiß auch nicht mehr, was wir dann so weiter so machten. Ich weiß nur, dass ich überglücklich über die Heilung seiner Pfote war. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, dass mit einem Mal ein lautes Brüllen und Krachen und Bersten zu hören war. Aus dem Wald trat ein riesiger schwarzer Bär. Hoch aufgerichtet, er muss weit über 3 Meter groß gewesen sein. Geifer tropfte ihm aus dem Maul. Er sah wahnsinnig gefährlich aus. Er witterte zu uns rüber, brüllte noch lauter und es war klar, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Mein Freund, der Bär, war viel, viel kleiner als der Angreifer und sagte, schnell, das ist der Alleszerstörer, der Widersacher, wir müssen fliehen. Und schon rannte er los. Selbst im Traum hatte ich keine Chance, mit meinem vierbeinigen Freund mitzuhalten. Er drehte sich um und rief, steig auf, ich trag dich. Und schon saß ich oben und krallte mich in seinen Pelz fest und ab ging die Post. Plötzlich blieb mein Freund stehen und deutete nach vorne. Ich sah eine sehr breite und sehr tiefe Schlucht vor uns. Es war aus. Der Riesenbär hinter uns brüllte schon ganz sicher. Lieber Gott, hilf uns, schrie ich. Da sprang mein Freund der Bär. Er rief noch festhalten und ich hatte sofort das Gefühl des Fallens. Bestimmt habt ihr das im Traum auch schon mal erlebt und gefühlt. Du fällst, du spürst es, du spürst auch die Angst. Und das ist meist der Moment, wo man aufwacht. Aber ich wachte nicht auf. Ich spürte, dass unser Fallen durch ein Steigen abgelöst wurde. Ich sah, wie sich das Fell meines Freundes in große Federn verwandelte und er zum riesigen Adler wurde. Und wir stiegen höher und höher, bis wir auf dem Gipfel eines großen Berges landeten. Ich sprang ab und rief, danke, lieber Gott, danke. Da wurde aus dem Adler ein wunderschöner Mensch. Im Traum war ich irgendwie gar nicht überrascht von den gerade erlebten rasanten Vorgängen. Ich sagte nur, bist du ein Engel? Er aber sah mich nur liebevoll an. Es war inzwischen ganz dunkel geworden. Er sagte, komm, lass uns zusammen die Sterne betrachten. Er erzählte mir, dass wir Menschen uns die Vielfalt und die Entfernungen des Universums überhaupt nicht vorstellen können. Dann bat er mich, eine bestimmte Stelle am Sternenhimmel genauer zu betrachten. Da, was siehst du? Genau dort, was siehst du da? Und ganz angestrengt versuchte ich, zwischen den beiden Sternen da etwas zu entdecken. Aber ich sah nichts und sagte, ich sehe nichts, da ist nichts, da ist ja nur Schwärze. Richtig, sagte er, da ist auch nichts. Und schau jetzt nochmal genau hin. Und da sah ich, wie plötzlich ein sehr großer Stern zwischen den anderen Sternen aufleuchtete. Er pulsierte richtig, so als ob er mir zuwinken wollte. Jetzt sehe ich ihn. Boah, das ist ein Riesenstern, sagte ich. Wieso konnte ich denn den vorher nicht sehen? Nur ganz einfach, sagte er, weil er nicht da war. Denk immer dran, bei Gott ist nichts, gar nichts unmöglich. So lagen wir einige Zeit, betrachteten den gewaltigen Sternenhimmel. Eine große Ehrfurcht war in mir. Dann fragte ich ihn, hat dieser Stern auch einen Namen? Denk einfach, es ist der Pulsschlag Gottes. Das war seine Erwiderung. Da wachte ich auf. Da ich weiß, wie schnell sich so ein Traum verflüchtigt, dachte ich ganz intensiv an das gerade Erlebte und schrieb mir sofort Stichpunkte auf. Ich lag ja im Bett, im Krankenhaus. Dann suchte ich in meiner Bibel nach dem Text, der mich seit dem Aufwachen beschäftigte. Und ich fand zwei Texte. Auch die kennt ihr natürlich. Lest mit mir Jesaja 40, 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Halleluja. Und den zweiten Text fand ich in 5. Mose 32, Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus, nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Könnt ihr euch das vorstellen, wie glücklich mich das gemacht hat? Nach diesem erlebnisvollen Traum, nach diesem Wahnsinnstraum? Jetzt wusste ich, ja, ich werde wieder gesund. Der liebe Gott hat noch etwas vor mit mir. Und sicher könnt ihr euch meine Dankgebete vorstellen, die ich nach oben geschickt habe. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagte Jesus. Der die absolute Allmacht im Universum hat, nennt dich und mich Schwester und Bruder, nennt uns Kinder Gottes. Himmlische Wesen, genannt Engel, sind uns zur Seite gestellt. Dazu Gottes Heiliger Geist. Es gibt keinen einzigen Grund, diese göttliche Fürsorge in Frage zu stellen. Es gibt keinen. Erfahrungen mit Gott. Eine weitere Erfahrung, die mich sehr tief beeindruckt hat, erlebte ich beim Klettern. Ihr müsst jetzt nicht denken, der gewamperte Kerl, der kann nur klettern. Nein, damals war ich noch nicht so gewampert. In Südfrankreich. Mein Freund Franz und ich zelteten mitten in einem Rund von Felswänden und hatten uns für diesen Tag eine Route von mehreren Seillängen herausgesucht. Da diese Tour als nicht ganz einfach galt, sollte Franz vorsteigen für die Kletterlatein, für die Kletterleien. Der Vorsteiger ist bis zum ersten Haken ungesichert und für alle weiteren Sicherungen verantwortlich. Der Nachsteiger sichert ihn durch das ihm oder an einem festen Punkt befestigte Kletterseil. Nun, da Franz der bessere Kletterer war, hatte er die Ehre des Vorstieges. Nur, es ging ihm nicht gut. Entweder hat er zu viel gefrühstückt oder sonst irgendeine Unpässlichkeit. Ich fühlte mich gut, also hing ich alles Material, also Schlingen und Karabiner und Zeug, das klappert immer wie, naja. Alles hing an meinem Klettergurt und los ging's. Die erste Seillänge war schnell erledigt und Franz stand bald neben mir in der Wand. Normalerweise geht dann der Nachsteiger weiter in den Vorstieg, aber er fühlte sich immer noch unwohl. Also kletterte ich weiter und die zweite Seillänge verlief ohne größere Probleme. Ich sagte noch zu Franz, dass da in der Beschreibung wohl etwas übertrieben wurde mit dem Schwierigkeitsgrad. Er war mit 6 angegeben, Schwierigkeitsgrad 6 war für mich damals Ende der Fahnenstange. Drüber ging es nicht. Noch sind wir nicht oben, meinte er. Und wie recht er hatte, merkte ich dann bald. Der erste kleine Überhang forderte mich schon mit meinem ganzen Können und auch meine ganze Kraft. Ich rief noch nach unten, dass ich die Schlüsselstelle gepackt habe. Wunderbar, eingehängt, alles wunderbar, Schlüsselstelle. Was haben die da bloß geschrieben? Das war doch nie im Leben eine 6. Es war höchstens eine 5. Beim Blick nach oben musste ich aber feststellen, ich hing so drin, guck hoch, da kommt was auf mich zu. Oje, oje. Der letzte Haken war direkt am Überhang. Ich wusste, wenn ich beim Weiterklettern falle, ist das, dieser, meine Lebensversicherung. Ich hänge gleich noch einen Angstkarabiner dazu, weil der eine kann ja brechen, aber zwei, ne? Schon besser. Also der Überhang war gewaltig. In der Mitte des Überhangs fand ich keinen Griff mehr, der diesen Namen verdiente. Wenn ihr meine Hände anschaut, also so zierlich sind sie nicht, dass sie in so kleinen Löchelchen noch Halt finden. Also meine nicht mehr. Also. Ha! Die Kraft ging mir aus. Ich rief runter, Franz, aufpassen! Ja, ja, ich hab dich, rief er hoch. Ich bin noch nie gern aus der Wand gefallen. Ist unangenehm, da 5 Meter runter zu knallen, ins Seil zu fallen. Wenn du 2 Meter über dem letzten Haken bist, fliegst du schon 4 Meter und musst alles nochmal klettern. Das ist ja das, wovon ich immer Bammel hatte. Und dann kommt die Angst, es nicht zu schaffen. Ich betete ein Stoßgebet um Hilfe, um Kraft, ums Weiterkommen. Mit letzter Kraft holte ich aus, streckte mich und hatte plötzlich einen wunderbaren Griff. Ich zog mich hoch. Wir sagen da nicht mehr Griff, wir sagen Henkel, wenn du so richtig mit 2, 3 Finger wo reingreifen kannst und dich festhalten, hochziehen. Der Rest bis zum Ausstieg war daraufhin gleich geschafft und ich rief, nachdem ich mich festgebunden hatte, Stand! Das war die Aufforderung für Franz, jetzt nachzukommen. Er musste alle Sicherungen mitnehmen, logisch, und die ersten beiden Seillängen liefen auch für ihn problemlos. Dann hörte ich ihn keuchen und schimpfen. Er rief zu mir hoch, hey, wie bist du da weitergeklettert? Wo hast du dich festhalten können? Ich rief runter, rechts oben ist ein ganz toller Griff. Franz hatte längere Arme als ich, er war über 1,80, also etwas größer als ich. Toller Griff. Franz keuchte und schimpfte noch mehr und rief, da ist nichts, da ist kein Griff. Natürlich ist da ein Griff. Wie meinst denn du, dass ich da raufgekommen bin? Und da gab es schon einen Schrei, einen Ruck im Seil und ich wusste, er war ins Seil gefallen. Das ist beim Nachstieg nicht schlimm. Du fällst vielleicht einen halben Meter in die Seildehnung und dann ist der oben halt, muss halt schauen, dass er ihn hochkriegt irgendwie. Ne? Franz schimpfte und meinte, ich kann nicht mehr, leg dich ins Zeug, zieh mich rauf. Das war dann für mich nochmal Schwerstarbeit. Aber endlich stand er vor mir. Sag mal, wie hast du das gemacht? Ich wäre da nie und nimmer raufgekommen. Na Mensch, Karl, du hast einfach diesen Supergriff, diesen Henkel nicht gefunden. Henkel? Na, den musst du mir zeigen. Okay, lass mich runter in den Überhang, ich schau mir das an. Gut, runter, der Überhang. Liebe Geschwister, ich sag's euch, ich suchte den ganzen Überhang ab. Aber der war glatt wie der berühmte Kinderpopo. Da war kein Henkel, wo ich mit 3 Fingern reinkomme. Es war keiner da, definitiv nicht. Nur kleinste Leistchen und bestenfalls Kleinstgriffe, die unserem Kletterkönnen keinerlei Halt geben konnten. Ich war tief berührt und voller Freude, dass mir Gott einen Weg geebnet hatte, dass er mir einen Griff geschenkt hatte, wo keiner war. Nochmal. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Eine ganz, ganz andere Erfahrung mit unserem Gott, mit unserem wunderbaren Heiland und Erlöser. Ich singe in München seit weit über 10 Jahren schon in einem Gospelchor. Es ist eine wunderbare Gemeinschaft von Männern und Frauen, die gerne singen. Wir haben vor unserem großen Jahreskonzert immer ein Chorwochenende, wo wir intensiv alle Lieder proben, die wir dann im Herbstkonzert zum Besten geben. Oft singen wir in einem Kloster. Und so war es auch, wo die Geschichte jetzt sich abspielt. Davor, vor unserem Konzert, gab es eine sehr unschöne Begebenheit im Chor. 2 Frauen beschwerten sich unter Tränen, dass sie es nicht mögen, wenn ich, also der Wolfgang Anders, immer die Texte der Gospels bei unseren Konzerten vorab übersetze und dabei fast eine Predigt draus mache. Und wir hassen das. Ich war völlig konsterniert. Bisher war es immer so, dass der evangelische Pfarrer, wo wir gesungen haben, zu mir kam am Schluss und sagt, es ist so wunderschön, wie Sie das gemacht haben. Oh. Weil es ist im Jahr das einzige Mal, wo der die Kirche voll gesehen, voll ist da, ne? Wenn wir singen. Aber sie hassten es. Sie hielten nichts von dem christlichen Zeug, wie sie sich ausgedrückt haben. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie tief verletzt ich bei diesem Gefühlsausbruch war. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass hier nicht alle singen, weil sie gläubig sind. Ich dachte immer, die singen alle aus ihrem Glauben heraus. Nein, ganz im Gegenteil. Die wenigsten sind überzeugte Christen, auch wenn sie einer Kirche angehören. Ich war verletzt, ich war traurig, ich verlor meine Fröhlichkeit. Für das kommende Konzert war ich nicht in der Lage, die Moderation zu übernehmen. Natürlich habe ich trotzdem mitgesungen. Nach einem halben Jahr kam unser Chorleiter zu mir und wollte mich alleine sprechen. Er ist überzeugter Christ, betet auch vor jedem Konzert offen, machen wir mal einen Kreis, vor dem ganzen Chor. Mein mentaler Rückzug mache ihm großen Kummer und er betet zu Gott, dass sich diese Situation bessert, meinte er. Er hatte in der vergangenen Nacht einen Traum, der ihn nicht mehr losließ. Ein Engel besuchte ihn und redete mit ihm über mich. Oskar, so heißt der Chorleiter, konnte sich nicht mehr an jedes Wort erinnern, aber die Botschaft, die er mir überbringen sollte, war so klar, dass er sie nie vergessen werde. Der Engel erzählte ihm, dass der Himmel sehr traurig sei über meinen dauerhaften Rückzug, über mein dauerhaftes Beleidigtsein. Er möge mir doch sagen, dass ich den beiden Chorschwestern verzeihen soll. Also dazu war ich eigentlich nicht bereit, diese Piskorinbüse. Bis dahin konnte ich das nicht. Ich konnte es nicht und ich wollte es auch nicht. Der Chorleiter nahm mich in den Arm und bat mich, es doch zu versuchen. Am Abend beim Beten fiel plötzlich mein ganzer Frust, mein ganzes Unverständnis dieses Vorfalles von mir ab. Und ich konnte Gott danken, dass er mir einen Boten geschickt hat, um mir zu helfen. Schon bei der nächsten Chorprobe konnte ich die beiden Chorschwestern wieder in die Arme schließen und meine alte Fröhlichkeit war wieder da. Für mich ist hier eines ganz wichtig, ihr Lieben. Unser Herr hat auch da Erlöste, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten. Mein Chorleiter ist kein Adventist, aber er ist ein bekennender Christ. Ich schließe mit einem Wort des Apostel Paulus aus dem Philipperbrief. Natürlich kennt ihr den auch alle. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure und meine Herzen und Sinne in Christus Jesus. Halleluja, Amen. Unser wunderbarer, herrlicher, heiliger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, es ist so köstlich. Es ist so köstlich, dass wir immer wieder erfahren, wie du uns führst. Und wenn es auch einmal so scheint, als ob wir ganz alleine wären, nein, du bist immer bei uns. Solange wir es zulassen. Du bist immer bei uns und hilfst uns, solange wir es wollen. Und du führst uns ganz, ganz, ganz sicher in die Ewigkeit, solange wir es wünschen. Und das tun wir alle, die wir hier sind. Und ich bitte dich von Herzen, Herr Jesus, stärke uns alle, die wir hier sind. Stärke diese Gemeinschaft, diese Gemeinde hier, in dieser Gemeinde und in allen anderen auf der ganzen Welt. Und alle Menschen, die sich zu dir bekennen, die sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte als Erlöster die neue Erde sehen. Ich weiß, es gibt viele. Und ich erinnere mich gerne, als du dem Elias gesagt hast, nein, 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 du bist nicht der Einzige und der Letzte. Ich habe noch 7000. Und Gott sei Dank hast du viele, Herr Jesus, die fest an dich glauben, auch wenn sie unsere Meinung in manchen Dingen nicht teilen. Das ist nicht wichtig. Wir sind glücklich und froh, dass wir dich als unseren Erlöser erkennen durften und es weiterhin auch dürfen. Lobpreis, Ehre und Dank sei dir dafür. Amen. Amen.